ich meine, jetzt habe ich alles, was ich will. Jetzt bin ich berühmt, jetzt bin ich die Medaille. Mir kann es doch gar nicht schlecht gehen.
Herzlich willkommen auf Sky Sport Austria, herzlich willkommen in der Wiener Riesenrad, wo wir Ihnen hier im Waggon 28 einmal im Monat die Sportriesen des Landes vorstellen dürfen. Und heute ist ein Mann hier bei uns zu Gast, der definitiv zu den bekanntesten und erfolgreichsten Sportlern Österreichs zählt. Zu seinen Erfolgen zählen unter anderem Weltrekorde, Weltmeistertitel, Europameistertitel und olympisches Silber. Und es freut mich sehr, dass er heute hier bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, Markus Hogan.
Servus, danke
Markus,
für die Einladung.
Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie leben ja in Beverly Hills. Sie sind ja mit 14 das erste Mal in die USA gezogen, damals mit Ihren Eltern, leben jetzt immer noch dort, dazwischen manchmal in Wien. Aber warum Amerika? Fühlen Sie sich auch schon als Amerikaner?
Mir blutet das Herz schon ein bisschen, wenn ich hier bin und vor allem, wenn ich sehe, dass das meine Kinder jetzt nicht wirklich den Zugang zu Österreich haben. Aber warum Amerika? Weil ich dort eben wurscht bin. Also das finde ich wirklich, wirklich herrlich, dass da niemand mir irgendwas, also mich irgendwie aufzeichnet oder irgendwas nimmt oder irgendwie einlädt in irgendein Studio. Deswegen finde ich es herrlich, in Amerika einfach anonym zu sein.
Ist es in Wien so, dass Sie so viele Menschen erkennen oder in Österreich, dass Sie sich unwohl fühlen?
Das hängt immer davon ab, je nachdem, wie weit das letzte Skandal zurückhängt. Also wenn es halt kurz passiert ist, dann sofort. Aber sonst, also wenn das ein paar Jahre nichts ist, dann bin ich jetzt eh immer mehr anonym. Also ich glaube, wenn ich heute zum Beispiel keinen Blödsinn sage, dann kann ich vielleicht nächstes Jahr ganz entspannt durch die Stadt gehen.
Dann werden wir schauen, dass das heute nicht passiert. Wann kam denn die Liebe zum Schwimmen und woher?
Also einerseits war es die Liebe, auf der anderen Seite eher die Ruhe. Okay, also weil die Liebe auf jeden Fall, weil ich mich im Wasser einfach wohlfühle. Und meine Mutter ist Psychiaterin und sie hat immer Nachtdienst im AKH gehabt. Und da gibt's ein tolles Schwimmbecken. Und dort, also, weißt du, um die Mama in der Nacht zu sehen, war halt oft bei Patienten. Dazwischendurch haben wir die Zeit verbracht im Schwimmbecken. Aber dann die andere Seite ist, mit der Familie war es auch nicht immer leicht. Und im Schwimmbecken, also speziell bei Schwimmrennen, das ist ja wirklich ein fantastischer Sport, weil du kannst in einem Stadion mit 20.000 Leuten sein, aber unter Wasser ist es trotzdem total still. Also das habe ich immer gemacht. Also egal wie chaotisch das Leben drumherum war, im Becken war es immer ganz, ganz ruhig.
Und wann hat sich dann herauskristallisiert, dass das sehr, sehr erfolgreich für Sie werden kann?
Also da war ich, kann ich ganz, ganz genau sagen, das war 1992, da war ich 10 Jahre alt. Das ist noch lang vor ihrer Geburt, aber da waren die Olympischen Spiele in Barcelona und ich habe das mit meinem Opa zusammen geschaut und dann wollte er umdrehen auf die Nachrichten, weil es war halt, was nicht, 1930 oder keine Ahnung, und hat auf Nachrichten umgedreht und ich gesagt, nein, ich möchte das weiterschauen. Und mein Stiefvater hat zum ersten Mal gesagt, okay, das schauen wir weiter. Und da habe ich dann für mich entschieden, na, ich möchte auf jeden Fall mal zu Olympia. Das war für mich dann ganz klar.
Und 2000 ist es dann das erste Mal passiert, ist das richtig?
Genau, in Sydney zum ersten Mal. Mhm. Ja, das war, ja, Gott sei Dank waren die österreichischen Limits halt relativ leicht, weil für mich war sicher, ich war da nur 25. in der Weltrangliste und war trotzdem bei Olympia. Das war vielleicht eigentlich zu früh für mich.
2004 sind Sie dann aber...
Dann ernsthaft.
Ja. Ernsthaft ja. Hingefahren und haben auch olympisches Silber mitgebracht. Ich darf jetzt herzeigen, Sie haben drei Dinge mitgebracht, wie immer bei uns im Wiener Riesenrad. Ja, eine Sache, die Sie mitgebracht haben, ist eine Schwimmbrille. Die ist, glaube ich, von Ihnen oder von den Kids? Ja,
also ich sagte, das Allerschönste in meinem Leben ist, Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Natürlich sind Olympiamedaillen und so weiter toll, aber... Jetzt, meine Söhne können schon beide recht gut schwimmen und sie können auch beide schon recht gut tauchen. Und für mich ist das absolut Schönste, wenn ich dieses Stille und dieses Ruhige mit ihnen unter Wasser teilen kann. Und das ohne Schwimmbrillen ist halt irrsinnig schwer, das zu machen. Aber wenn wir beide oder alle drei die Schwimmbrillen anhaben, wir dann untereinander winken, also dieses Ruhige und dieses ich sehe dich und wir sind jetzt beide entspannt, das ist für mich das absolut Schönste und das geht eben nur mit Schwimmbrille.
Und deshalb haben Sie die Schwimmbrille mitgebracht. Und was ich ja interessant finde, ist, dass Sie ihre Silbermedaille nicht mitgebracht haben von Olympia 2004.
Ja.
Die hat ja auch ein bisschen mehr als den materiellen Wert, und zwar, dass sie damals ja auch bei Aaron Persol, der ja eigentlich dann Erster geworden ist, eigentlich fast disqualifiziert wurde, sie dann sogar ein Veto eingelegt haben und gesagt haben, er soll nicht disqualifiziert werden wegen der Wende, weil er ist der bessere Schwimmer.
Ja, also das war sowas von klar. Also war wirklich, ja, stimmt, der Aaron hat gewonnen, ich war Zweiter, und dann haben sie ihn disqualifiziert. Und es war irgendeine so politische Geschichte im Hintergrund. Und es war schon, man muss einfach ehrlich sagen, er ist einfach ein viel besserer Schwimmer gewesen. Und ich kann als Sportler, also kann ich nicht sagen, gut, jetzt habe ich halt durch Zufall eine Disqualifikation, einen Olympiastitel geholt. Das war, da habe ich mich einfach damit nicht wohlgefühlt. Deswegen finde ich die Silberne absolut, absolut verdient.
Und hat auch einen, welchen Stellenwert in Ihrem Leben, dieses olympische Silber?
Naja, ich hab früher wirklich gedacht, also ich hätte mir die Sendung vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren gemacht, hätte ich wahrscheinlich alle Medaillen und alle Verträge und schau, wie toll ich bin und alles mögliche hätte ich mitgehabt. Da hätte ich nämlich wirklich gedacht, dass das so Erfolg und Leistungen und Titel und alles mögliche und Geld das Allerwichtigste sind im Leben. Also ich habe wirklich, das habe ich wirklich gedacht. So wie sich das herausstellt, ist das ein Blödsinn. Und man kann so reich und berühmt sein. Also gut, ich war jetzt nie weltberühmt, aber immerhin weltberühmt in Österreich, was vielleicht noch schwieriger ist, als weltberühmt zu sein. Das ist sowas von wertlos im Vergleich zu also echten, spürenden, liebenden Beziehungen oder mal ein bisschen mehr Zeit mit sich selbst zu verbringen.
Und dass es nie für olympisches Gold gereicht hat, ist das etwas, dem Sie nachtrauern?
Natürlich wäre es toll gewesen, wenn ich wirklich der Beste gewesen wäre. Also so durch eine Disqualifikation, das bereue ich überhaupt nicht. Also ich hatte schon diesen wirklich Antriebswahnsinn, diese Verzweiflung, einen Erfolg zu bringen. Und ich glaube, deswegen bin ich dann auch Weltmeister geworden, weil ich war für mich absolut klar, ich kann mit meiner Karriere nicht abschließen, ohne einmal wirklich unumstritten der Beste der Welt zu sein.
2005 haben Sie einen Weltrekord aufgestellt über 200 Meter Rücken, genauso wie Sie die Silbermedaille bei Olympia geholt haben, und 2008 dann den Weltmeistertitel.
Das war interessant, weil ich war ja davor wirklich 7 Jahre lang Zweiter der Welt. Also immer wieder, manchmal ein bisschen Dritter, manchmal Fünfter, aber immer so Zweiter. Und ich habe da immer so verkrampft und probiert und über Kampf und über Biss. Und in dem Rennen habe ich mir einfach gedacht, jetzt schwimme ich einfach so wie damals bei den Kindermeisterschaften beim ASV Wien im Amalienbad. Und habe halt einfach die Bewegung genossen. Und es war halt zufällig im Weltmeisterschaftsfinale. Aber das denke ich. Das hat mir eigentlich dann einen richtigen Spaß gemacht.
Gibt es was, wenn Sie an die Karriere zurückdenken, an Ihre aktive Karriere als Schwimmer, muss ich sagen, wenn ich das anders gemacht hätte, wäre es schöner gewesen, wäre es einfacher gewesen, wäre ich erfolgreicher gewesen?
Ja, hätte ich weniger gesoffen. Also ich wäre sicher ein erfolgreicher Sportler gewesen, wenn ich nicht in den Zeiten viel zu oft fort war, also viel zu viel getrunken hätte, und anstatt über meine Sorgen mit jemandem ernsthaft zu reden, lieber sie wegzuschlucken. Ich glaube, dann hätte ich noch mehr erreicht. Also das bereue ich schon.
Ihre Eltern oder Ihre Mutter vor allem war ja auch ist Psychotherapeutin?
Psychiaterin, ja.
Psychiaterin?
Ja.
Wieso haben Sie damals nicht versucht, mit wem zu sprechen, wenn das doch so naheliegend war in der Familie?
Gell? Also eigentlich, mir wurde sie wirklich am Silbertablett serviert. Ich habe es nicht begriffen. Ich glaube, ich hatte den Mut nicht, und ich hatte wirklich dieses Gedankenmuster, ich habe so viel erreicht. Also ich habe ja, was ja verrückt ist, gell? Vor 20 Jahren in Wien lebend 1 Million Euro verdient, wo du denkst, was? Ich habe gedacht, jetzt habe ich alles, was ich will, jetzt bin ich berühmt, jetzt gewinne ich die Medaillen, mir kann es doch gar nicht schlecht gehen. Ich habe das einfach perfekt abgestritten.
Was waren dann die Dinge, die Sie zum Beispiel zum Trinken verleitet haben?
Dass ich mit dem Druck vor allem nicht umgegangen bin. Also ich wollte, auf der einen Seite war es einfach ein Entspannen. Also anstatt den Druck mir von der Seele zu reden, einfach lieber zu entspannen und denn die Anspannung einfach durch den physiologischen Effekt des Alkohols loszuwerden. Das war das eine. Das andere, weil ich mir nicht klar war oder mir auf sehr unangenehme Weise klar wurde, dass dieses Ziel, also jetzt einfach erreichen und dann das ist das Leben, je mehr du erreichst, desto besser bist du, dass das einfach nicht funktioniert, das wollte ich nicht wahrhaben.
2012 haben Sie Ihre Karriere beendet und kurz vorher hat Ihre Karriere mit einem, wie soll ich sagen, ernüchternden Ereignis irgendwie geendet, wenn ich das so ausdrücken darf. Ja, es war bei den Sommerspielen in London, wo Sie disqualifiziert wurden im Halbfinale.
Ich habe gedacht, das war jetzt, wir reden jetzt über die Türsteher in Rom.
Nein, die
das
Türsteher wollte ich jetzt gar nicht ansprechen, Markus, aber Sie sagen, das war das Ereignis.
Also das war das Ereignis, wo ich zum ersten Mal zum Psychologen gegangen bin, wo ich gesagt habe, hey, ich sollte mal vielleicht wirklich, warum fahre ich zu
Rom sehen? Oder London?
Rom.
Also die Türsteher, die Schlägerei genau, mit den ja, Türstehern.
Genau, das war 2009. Ich war bei, nach der WM, also ich war einfach schlecht vorbereitet, ganz einfach. Ich war nicht in Form und habe dadurch dann, ist meine Formel halt, jetzt musst du mir erreichen, dann bist du glücklich, ist komplett zerrissen und habe dann noch mehr gesoffen als sonst. Und dann wurde ich rausgeschmissen aus dem Nachtclub, bin wieder reingeklettert und dann die Türsteher haben mich halt niedergeschlagen und dann war ich im Krankenhaus. Und da habe ich mir gedacht, jetzt sollte ich vielleicht mir überlegen, was mache ich mit meinem Leben wirklich?
Ich möchte noch ganz kurz dann auf 2012 zu sprechen kommen, auf diese Olympischen Sommerspiele in London, wo Sie eben disqualifiziert wurden im Halbfinale, dadurch dieser Finaltraum dann geplatzt ist. War das einer der Gründe, warum Sie auch Ihre Karriere beenden wollten?
Nein, das war mir so wurscht, ehrlich. Also,
war da noch abgeschlossen?
Was für mich in London fantastisch war, ist, dass so viel Blödsinn, wie ich davor in meiner Karriere auch angestellt habe, dass mir trotzdem Österreich vertraut hat, die Fahne zu tragen.
Das stimmt.
Das war für mich also eine unglaubliche Ehre. Und ich bin dann einfach dann quasi weg vom Rampenlicht und habe einfach nur also so wirklich befreiend geheult. Das war wunderbar, vielleicht einer der schönsten Momente meiner Karriere, wo es eigentlich mit dem Schwimmen jetzt nichts zu tun hat. Einfach so ganz still zu sein. Jetzt kommt der Nächste, wenn er nach uns kommt, Australien oder Aruba, keine Ahnung. Und endlich kann jemand anderer quasi dann ins Rampenlicht.
Wann kam dann der Gedanke, ich möchte Psychologe werden? Ich möchte all diese Dinge, die Sie heute tun, um jetzt darauf zu sprechen zu kommen, zu meinem Job machen, zu meinem Beruf machen?
Ganz entscheidend war für mich im Moment, da war ich mit meinem Psychologen in seinem Garten in Kalifornien und er hat mir so zwei Kübel in die Hand gedrückt. Und hat mich dann alles, was ich mit mir rumgetragen habe, alles, wo ich mir Sorgen gemacht habe, alles, wo ich wütend war, hat mir auf so Ziegelsteinen schreiben lassen. Ja? Und hat mich dann mit diesem Kübel in der Hand und den Ziegelsteinen drin durch seinen Garten spazieren lassen. Und hat gesagt, du Markus, du trägst diese ganze Scheiße seit Jahren mit dir rum, also geh in meinem Garten so lang, bis du bereit bist, das wirklich loszulassen. Und ich habe gedacht, aha, ich kann mich eigentlich selber entscheiden, über was ich mir Sorgen mache, welches Leben ich lebe, was, auf wen ich wütend bin, auf wen nicht. Und habe gedacht, ha, das gibt's doch gar nicht. Das war so ein befreiender Gedanke. Und ich meine, das möchte ich irgendwann mal irgendwem vielleicht weitergeben können.
Haben Sie mit ihm auch über die Dinge gesprochen, Skandale etc., all diese Dinge, die da passiert sind, weil Sie jetzt auch Rom angesprochen haben?
Ja.
Was ist denn da für Sie resultiert aus diesen Gesprächen mit ihm? Warum das passiert ist? Ich möchte jetzt ansprechen Hermann Mayer. Ich möchte ansprechen die Geschichte mit Putin, Türsteher in Rom. Was kam da für Sie raus? Weil Sie sind ja doch ein Mensch, der sich mit der Psyche, denke ich mal, immer irgendwie auseinandergesetzt hat.
Ja,
der Menschen verstanden hat. Wollten Sie auf eine Art und Weise vielleicht auch, war das bewusst vielleicht auch auf eine Art und Weise, solche Dinge zu sagen und auszusprechen, um zu provozieren? Um aufzufallen?
Wahrscheinlich ein bisschen aufzufallen oder vielleicht um auch einen Spiegel vorgehalten zu bekommen, weil ich mir selbst nicht vorhalten konnte. Also zum Beispiel die Geschichte mit dem Hermann, wo ich habe ihn, glaube ich, für dumm erklärt, weil er schneller fährt oder so. Ich glaube, ich habe da auch mit dem Ken eben drüber geredet, mit dem Psychologen, und bin mir ziemlich sicher aus heutiger Sicht, dass es einfach ein Minderwertigkeitskomplex von mir war oder vielleicht auch ist, ja. Weil jetzt, da war ich quasi ein unglaublich erfolgreicher oder vielleicht der erfolgreichste österreichische Sommersportler. Und der Hermann im Vergleich, natürlich ein fantastischer Skifahrer, aber halt in einer Sportart, die, ja gut, die in Österreich extrem wichtig ist. Und da war für mich dann also relativ schnell klar, dass ich zu seinem Status, also zu diesem Denkmalstatus, den er hat, nie rankommen werde, egal wie gut ich schwimme, weil er eben eine Kulturikone ist. Und anstatt mir das einzugestehen, heißt, ich möchte eigentlich eine Kulturikone sein und ich werde es nie können, attackiere ich ihn lieber. Also anstatt mir einen Minderwertigkeitskomplex einzustehen und mit einem Psychologen zu reden, sage ich, Hermann, du bist der Deppert.
Gab es ein Gespräch mit ihm?
Sie haben immer wieder E-Mail-Kontakt, aber jetzt hat er sich schon länger nicht mehr gemeldet.
Im Sport sind Sie ja nach wie vor tätig, eben jetzt in einer anderen Rolle als Sportler, also als aktiver Sportler. Sie haben unter anderem beim brasilianischen Schwimmteam als Mentaltrainer gearbeitet und beim israelischen Nationalteam mit Andreas Herzog gemeinsam. Und ich habe Ihnen eine Kleinigkeit mitgebracht, ein kleines Geschenk, das ich Ihnen jetzt zeigen darf.
Oh, okay, okay. Der alte Haudegen.
Hallo Markus, ich hoffe es geht dir gut. Ich hätte eine Frage an dich, die liegt mir schon länger jetzt am Herzen, weil du hast ja damals in Israel die Liebe fürs Dormannspiel entdeckt. Und du hast gesagt, du wirst jetzt in Los Angeles tagtäglich mit deinen mexikanischen Gärtnern trainieren, damit du vielleicht in Österreich noch irgendwo einmal ein Meisterschaftsspiel absolvieren kannst. Dritte, vierte, fünfte Liga, was auch immer. Jetzt habe ich dich bis jetzt aber nirgends herumfliegen gesehen in Österreich und darum wollte ich dich fragen, wie schaut es mit deinem Vorhaben aus? Kommst irgendwann jetzt einmal, setzt du dich durch, traust du dir das? Oder spielst du nur in einer Altherrenmannschaft am Strand von Venice Beach und bist dort der Dr. Mr. Flutschfinger von Los Angeles? Also alles Liebe. Schöne Grüße aus Korea. Andi, ciao. Baba.
So, Tormann,
danke,
Markus Rogan.
Danke, danke. Also ein wirklich, wirklich tolles Geschenk. Ja, na, der Andi, also der hat ja nach heute noch einen unglaublichen Schuss. Ja, also wirklich wie unglaublich zielgenau. Und wir haben halt nach dem Training oft herumgespielt. Und ich kann halt überhaupt nicht Fußball spielen, aber als Tormann so halbwegs. Und wenn er mir anbieten würde, in einer Mannschaft, in der dritten, vierten oder fünften österreichischen oder zehnten österreichischen Liga, wenn es die gibt, ein paar Minuten zu spielen, würde ich es absolut machen.
Es gab ja auch eine Situation beim israelischen Spiel gegen Österreich, Israel gegen Österreich, ja, Sie können sich erinnern, wie Israel gegen Österreich gewonnen hat, 2019 war es, bei der Quali für die Europameisterschaft, als Sie sich sehr gefreut haben, sehr offensichtlich.
Nein, das war
wie war denn die Geschichte?
Nein, das war strategische Freude, okay? Da möchte ich schon, worauf ich zurückkommen muss, ist, dass mir der David Alaba vielleicht das Leben gerettet hat. Kann ich nicht so genau sagen, weil der Dragovic wollte mich ja nachher zusammenschlagen, ja? Und der Drago, der ist schon unglaublich, bist du deppert, hörst. Ich weiß nicht, ob ich gegen den eine Chance hätte. Jedenfalls, es war so, wir waren ja vorn, 4-2 gegen Österreich, kurz vor Schluss. Und die Israelis, das war in Israel, die Israelis waren so verdattert, das war ein ausverkauftes Stadion, weiß nicht, 30.000, 40.000 Leute, und es war still. Obwohl Israel kurz vor Schluss 4-2 vorn war. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Aber die Israelis haben gedacht, wir verlieren das noch, wir können nicht gegen Österreich gewinnen. Und haben halt im Kleinen begonnen und dann haben die schon, hey, wir sind 4-2 vorn, feuern wir an. Und dann hat er das wirklich halt so wie in einem Fußballstadion, das unglaublich schön ist, dass das an Stimmung aufgenommen und dann halt wirklich so eine Anti-Österreich-Stimmung. Und also vor allem der Drago hat es halt wirklich mitbekommen. Und ja.
Und David Alaba hat Ihnen dann warum das Leben gerettet?
Naja, also das war dann so... Das war dann, ich glaube, nach dem Spiel war viel los, aber dann haben wir wieder gegen Österreich gespielt, haben verloren. Und dann ist der Drago nach dem Spiel in die israelische Kabine gerannt. Also, wo ist der Rogan, an den Schlag jetzt an? Und der David ist halt, weißt du, wie ruhig er ist. Komm, lass den. Der kann ja nur schwimmen. Und dann war er ruhig.
Gut, alles gut ausgegangen. Ich durfte ein bisschen nachschauen, was Sie in Beverly Hills in Ihrer Praxis machen. Und auf Ihrer Website steht Experimental Performance Psychology. Hört sich doch sehr interessant an. Ich habe dann so ein bisschen mich informiert, was Sie da so genau tun. Mit Haientauchen, Cave Diving, Heliskiing, Mountain Meditation oder auch konventionelle Therapie. Jetzt hört sich das für mich alles nach Grenzen an, an die man gehen muss. Sind Sie ein Grenzgänger und wieso wollen Sie Ihre Klienten, ihre Patienten an Grenzen bringen?
Es sind oft Extremsituationen, weil ich der Meinung bin, dass man im normalen Leben, das ist eigentlich relativ fad. Also und vor allem, man kriegt ganz, ganz selten einen ganz genauen Spiegel vorgehalten. Aber in extremen Situationen dann plötzlich sehr, sehr schnell. Also deswegen kreiere ich die, um den Menschen zu zeigen, wie verhält sich mein Körper, wie verhält sich mein Geist, wie verhält sich meine Seele in solchen Situationen. Weil dann, glaube ich, lernt man sich selbst meiner Meinung nach am besten kennen.
Grenzen auch auszutesten ist etwas, was Sie selbst auch für sich gerne gemacht haben. Und Sie hatten Hautkrebs. Und in einem Interview erwähnt den Satz, dass Sie die Diagnose als wunderschöne Grenzerfahrung erlebt haben.
Es ist so, dass also erstens die Ärzte sind ja fantastisch. Also heutzutage ist ja unglaublich, wenn man was früher kennt, war es in meinem Fall so, dass es medizinisch eigentlich ein sehr geringes Risiko war. Aber psychologisch war es schon so, erst was wäre wenn? Und 3 Tage so zu leben, weil das wird ja diagnostiziert, dann analysiert, dann geht es ins Labor und dann quasi sitzt man sich hin mit seinem Onkologen und der sagt, ja, Überlebensrate ist jetzt, und man sitzt halt da und fragt, wie hoch ist jetzt? Ja? Also ich hatte quasi diese 3 Tage der Ungewissheit, lebe ich oder sterbe ich? Und das würde ich wirklich jedem wünschen, einfach zu sagen, wie würde ich leben, wenn ich wirklich jetzt nächste Woche, nächstes Monat, nächstes Jahr sterben würde?
Sie haben 3 Dinge mitgebracht und 2 dieser 3 Dinge sind die Ringe an Ihren Fingern. Mhm. Einer davon, der hat was mit Gesundheit zu tun.
Genau.
Können Sie uns kurz erklären?
Ich möchte da kein Product Placing machen. Also es gibt da mehrere Ringe, die das können. Der misst permanent meinen Puls und meine Herzratenvariabilität, die sehr gute Signale für Stress sind. Also je nachdem, wie man schläft, wie viel man sich stresst. Und so kriege ich halt permanent die Daten, wie gesund mein Körper wirklich ist oder wie gestresst mein Körper ist.
Und der 2. Ring ist Ihr Ehering. Was bedeutet Ihre Frau, was bedeutet Ihre Familie für Sie?
Ja, also ich möchte jetzt nicht zu klischeehaft werden, aber ich denke, dass am Sterbebett, da sagt eigentlich keiner, na, ich wünschte, ich hätte mehr Medaillen gehabt oder ich wünschte, ich hätte mehr Geld. Alle sagen, ich hoffe, dass die Leute, die ich liebe, wissen, dass ich sie liebe und die Leute, die mich lieben, dass ich diese Liebe zugelassen habe. Das ist eigentlich mein einziges Ziel, also weil das kann morgen sein oder hoffentlich in 50, 60 Jahren. Aber in diese Beziehungen zu investieren, das gibt mir am allermeisten, auch aus Eigennutz, weil wenn ich dann am Sterbebett liege, möchte ich, dass sie da sind und dass sie wirklich gerne da sind.
Und Ihre Kinder waren auch etwas, was Sie als Person verändert hat? Sie als Grenzgänger haben da gelernt draus? Sind gewachsen?
Ja, gelernt. Also ich weiß nicht, ob ich noch genug gelernt habe. Ich habe da, glaube ich, noch viel zu lernen. Weil ich habe also meinen Söhnen ja leidenschaftlich gern Skifahren beigebracht. Aber ich habe meinen älteren Sohn mal überschätzt. Und wir waren da auf einer... Also in Amerika haben wir ja die grünen, die blauen und dann die schwarzen Pisten. Also wir haben ja keine roten. Und er hat die grüne schon recht gut gekonnt. Und dann habe ich gesagt, jetzt lasse ich ihn mal auf die blaue. Ja? Und dann war er auf einmal weg. Also das war die Angst und die Schrecken, die ich da... fürchterlich. Ich habe ihn dann gefunden, er ist dann so über das Schneehügel runtergefahren. Da hat ihn, Gott sei Dank, so ein Absperrseil hat ihn aufgefangen, aber er ist dann so gelegen und ich habe mir gedacht, er ist jetzt querschnittsgelähmt. Also das war der schlimmste Tag meines Lebens, weil ich mal, also erstens die Schuld selber und zweitens das für ihn. Also, weiß nicht warum, es ist ihm nichts passiert, aber so. Na, ich bin einfach unglaublich dankbar, dass es ihn gibt und was wir gemeinsam erleben können. Ich glaube, es hat für mich diese Grenzerfahrung gebraucht, das ist wahrscheinlich nicht das Beste zu sagen, aber um das wirklich zu schätzen, auch zu sehen, dass es eben nicht nur mein Leben ist, sondern auch sein Leben, natürlich auch sein Leben und auch unsere Beziehung.
ein sehr interessanter Gesprächspartner, den ich heute hier bei mir begrüßen durfte, Markus Rogan. Es ist unglaublich, was Sie schon alles erlebt haben. Sich auch viel gelernt und nicht mehr allzu viele Skandale. Mit Corona werden Sie wahrscheinlich auch nicht mehr fliegen.
Ja, also die Aktionen, die hätte ich mir wirklich sparen können.
2020 war es, Sie sind damals von Israel nach Hause geflogen, trotz positiven Tests.
Ich hoffe, ich hätte heute die Kraft dazu, die emotionale Kraft, meine Familie in mir zu spüren, anstatt zu ihr rennen zu müssen, um quasi die Sicherheit zu haben. Also ich hoffe, dass, wenn das wieder passiert, hoffe ich, dass ich soweit bin.
Es freut mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir es geschafft haben, hier in Wien gemeinsam zu sitzen und über Ihre Karriere und all die Dinge, die Sie auch heute bewegen, zu sprechen. Und jetzt gibt es noch das Gästebuch Der Riesen, wo Sie sich eintragen. Ich darf zuerst ein Foto von Ihnen machen. Bereit?
Bereit, ja. Perfekt, perfekt.
Bitteschön. So, ich darf Sie fragen, was Sie Schönes eingetragen haben.
Danke für die Ehre, das Persönliche und die Lebensfreude. Weil ich glaube, das, was ich mir an diesem Gespräch merken werde, ist, dass Sie auch ich glaube, es gibt nicht genug Menschen auf dieser Welt, die verstehen, was Lebensfreude wirklich heißt.
Das bedeutet doch mir sehr viel. Herzlichen Dank. Auch Sie bringen diese Lebensfreude mit. Damit beschließen wir dieses Gespräch und genießen gemeinsam noch den Ausblick über Wien, würde ich sagen. Und damit darf ich mich auch bei unseren Zusehern bedanken. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie heute im Riesenrad im Waggon 28 gemeinsam mit Markus Rogan mit dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Danke, danke.